Herzlich willkommen zum Malerblatt Podcast. Ich bin heute auf der Schwäbischen Alb zu Gast in Laichingen bei den Bäckschen Farbwerken. Mein Gesprächspartner ist der Geschäftsführer von den Bäckschen Farbwerken, Timo Ascherl. Hallo Herr Ascherl.
Hallo.
Vielen Dank für die Zeit. Ich würde einfach sagen, starten wir mal mit ein bisschen, sagen Sie was zum Unternehmen, ein bisschen über Ihren Werdegang, ja, bevor wir dann in die Silikatfarben richtig einsteigen.
Ja, mein Werdegang war eigentlich klassisch als Industriekaufmann gestartet. Ausbildung bei einem Naturfarbenunternehmen in Bad Boll. Dort habe ich mich dann nach der Ausbildung so langsam hochgearbeitet, also vom Außendienstmitarbeiter erstmal noch eine Ausbildung gehabt, innerbetrieblich im Labor und in der Anwendungstechnik, 2 Jahre. Und dann klassisch Außendienst, dann Exportbetreuung, dann Industriebetreuung und dann irgendwann mal im Jahr 2015 war ich dann angestellter Geschäftsführer. Habe das 2 Jahre gemacht und hatte dann die Möglichkeit, hier bei den Bäckschen Farbwerken einzusteigen und nicht nur angestellter Geschäftsführer zu sein, sondern auch Unternehmer. Und so kam es, dass ich zusammen mit einem Partner aus der Schweiz 2017 die Bäckschen Farbwerke übernommen habe.
Was machen die Bäckschen Farbwerke? Können Sie da ein bisschen einen Einblick geben?
Klar, natürlich. Also die Bäckschen Farbwerke, die gibt es eigentlich, ein sehr historisches Unternehmen, gibt es schon seit 1894. Ging dann durch verschiedene Hände und hatte dann zum Schluss einen Besitzer, der einen Großhandel hatte in Bayern und Ostdeutschland. Und das hat alles nicht so ganz funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Und dann war die Entscheidung, dass das Unternehmen verkauft wird. Und mein Partner aus der Schweiz ist Generalimporteur für Beek in der Schweiz. Und wollte die Marke nicht verlieren, damit sie nicht in irgendwie andere Hände kommt. Und wir hatten dann die Möglichkeit, hier die Bäckschen Farbwerke zu übernehmen. Und da ich ja aus der Produktion komme, das gelernt habe auch, war es klar, dass ich die Möglichkeit habe, damit einzusteigen als Geschäftsführer und Mitinhaber. Und das hat dann 2017 funktioniert. Und wir sind viel im historischen Bereich unterwegs. Das heißt, wir machen Silikatfarben, Kalkfarben, Leinölfarben für den Denkmalschutz, aber natürlich auch fürs moderne Bauen. Das heißt, wir haben auch Farbsysteme, Silikatsysteme fürs moderne Bauen. Werden wir sicherlich nachher
bei Ihren Fragen dann noch dazu kommen. Auf jeden Fall, genau. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, können Sie was sagen, wie sich die Silikatfarbe in den letzten Jahren, wie sich die Anforderungen an Silikatfarbe überhaupt geändert haben? Oder ist das vielleicht gar nicht so groß, die Veränderung, sondern die Nachfrage ist nur anders?
Ja, die Silikatfarben haben sich eigentlich eher positiv entwickelt in den letzten Jahren. Speziell natürlich durch ihre Eigenschaften, dass sie schimmelwidrig sind und auch oft im Wohnraum gefordert sind. Also Wohnraum ist traditionell natürlich immer ein bisschen schimmelbelastet. Und da haben natürlich Silikatfarben durch ihre produkteigene Alkalität im Innenbereich die Möglichkeit, dann auch schimmelwidrig oder auch als Renovationsprodukt gegen Schimmel eingesetzt zu werden. Im Fassadenbereich sieht es dann so ähnlich aus. Da haben wir auch dauerhafte Lösungen durch die produkteigene Alkalität und auch durch die Wasseraufnahmefähigkeit.
Die gelten ja als offenporig, die Silikatfarben, und bauphysikalisch wertvoll. Können Sie da ein konkretes Praxisbeispiel nehmen, wie die Eigenschaften im Sanierungsprojekt verbessert werden?
Also wir haben sehr oft Anfragen und speziell auch von den WDVS-Systemen, also moderner Hausbau, wo man dann mit den WDVS-Systemen arbeitet, wo dann so eine ganz dünne Putzlage draufkommt und mir nach 3 bis 5 Jahren bei kunststoffhaltigen Anstrichen oder acrylhaltigen Anstrichen dann sofort Schimmel drauf haben. Das kommt meistens daher, dass stehendes Wasser drauf ist und das stehende Wasser verbindet sich dann mit den Umweltbelastungen, mit dem Feinstaub oder auch mit dem ganzen Dreck, was in der Luft sind, und bildet somit dann perfekten Nährboden dann für Schimmel und Pilze. Bei den Silikatfarben ist es so, dass sie durch ihre produkteigene Alkalität, was ich vorher schon angesprochen habe, ja schon ein bisschen schimmelwidrig sind. Zum anderen haben sie die Möglichkeit, dann halt Wasser aufzunehmen, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben durch ihre mikroporöse Struktur. Und was ganz stark ist natürlich bei den Silikatfarben, speziell im Außenbereich, ist die Haltbarkeit von Farbtönen. Also wir arbeiten viel mit mineralischen und Oxidpigmenten und die haben durch die Zusammensetzung dann und der Kombination mit dem Wasserglas und dem Bindemittel in den Silikatfarben eine höchste UV-Beständigkeit. Das heißt, ein Farbton, den wir jetzt gestrichen haben, der ist in 20 Jahren immer noch so brillant wie am heutigen Tag.
Es fiel gerade das Stichwort Wasserglas. Können Sie da doch mal ein bisschen ausholen für die, die nicht so ganz drin sind im Thema vielleicht?
Ja, Wasserglas ist ein Teil vom Bindemittel in den Silikatfarben. Wird gewonnen eigentlich aus geschmolzenem Quarzsand, der ähnlich wie bei der Fensterherstellung geschmolzen wird, allerdings mit Pottasche versetzt wird und somit wieder wasserlöslich ist. Mhm. Das heißt, man schmelzt den Quarzsand, gibt Pottasche dazu und hat dann einen Stein. Und dieser Stein wird dann wieder bei ungefähr 200 Grad mit Wasserdampf wieder verflüssigt. Und das ist so das Bindemittel, was wir dann einsetzen. Was dann die Eigenschaften hat, dass wenn es dann auf der Fassade oder auf dem Untergrund austrocknet, dass es dann wieder kristalliert zum Stein. Okay. Also und sich mit dem Untergrund dann untrennbar auch verbindet.
Mhm. Wie gängig ist die Methode noch?
Ja, sehr gängig. Also ja. Wir haben tatsächlich auch von unserem Zulieferanten ein schönes Video, was wir immer wieder bei Seminaren dann zeigen, wie so Wasserglas hergestellt wird, wie das geschmolzen wird und so weiter. Und das ist eigentlich sehr interessant dann für alle.
Okay. Jetzt kommen wir mal, also Nachhaltigkeit ist ja wirklich jetzt in aller Munde, in jedem Baubereich eigentlich. Können Sie da was dazu sagen, was Silikatfarbe jetzt da als Kaufkriterium ausmacht tatsächlich?
Also wir sind ja prinzipiell als Hersteller für Silikatfarben seit ungefähr 1894 nachhaltig. Also die ersten Silikatfarben, Reinkristallinfarben, waren ja schon tatsächlich auf Basis von mineralischen Rohstoffen. Und es kam dann das flüssige Bindemittel Wasserglas noch dazu. Und deswegen muss ich immer so schmunzeln, wenn es jetzt heißt, ganz modern, konservierungsmittelfreie Farben. Der neueste Trend auf dem Markt seit die letzten paar Jahren, und wir haben eigentlich ja konservierungsmittelfreie Farben seit 1894. Die Zusammensetzung ist eigentlich tatsächlich Rohstoffkombination aus mineralischen Stoffen, Wasserglas, was ja auch mineralisch mehr oder weniger hergestellt wird. Und wir zeigen eigentlich die komplette Rohstoffdeklaration bei uns als Volldeklaration, was für uns ganz wichtig ist, um den Kunden dann die entsprechende Sicherheit zu geben. Wir müssen das sowieso machen, weil der Schweizer Markt ist für uns der größte Markt. Mhm. Und dort wird eigentlich von der Schweizer Farben und Lack, vom Schweizer Farben- und Lackverband eigentlich eine Volldeklaration vorgeschrieben. Mhm. Und haben gesagt, dann können wir das gleich auch für uns übernehmen. Ansonsten haben wir im Innenbereich, legen wir Wert auf Tests, Produkttests. Und da steht uns Nature Plus relativ nahe. Das heißt, unsere wichtigsten Innenprodukte sind Nature Plus geprüft, gibt dann dem Kunden die Sicherheit, dass er nicht nur ein ökologisches Produkt aufgrund der Zusammensetzung einsetzt, sondern natürlich auch später ein Produkt an der Wand hat, das keine Ausgasung hat, die negativ irgendwie Einfluss nehmen kann auf den menschlichen Körper.
Okay. Kann man da was sagen? Lässt sich das anders verarbeiten an der Wand als, in Anführungszeichen, herkömmliche Farbe? Muss der Maler da irgendwas Spezielles beachten? Oder gibt es da Rezepturen, die er... Oder dass er irgendwas anders machen muss, oder ist es genauso simpel wie mit herkömmlichen Farben?
Also ganz so simpel ist es natürlich nicht, weil Silikatfarben durch die Zusammensetzung natürlich einen ganz anderen Verlauf haben. Die wichtigsten Produkte, sage ich mal so, im Innenbereich und Außenbereich haben wir schon malerfreundlich eingestellt mittlerweile. Aber ansonsten sind das so Kleinigkeiten natürlich schon auch zu beachten, dass die Farbe sauber verarbeitet wird, schön im Kreuzgang aufgetragen wird und dass ich auch nicht irgendwo mitten in der Wand aufhöre, dann eine Pause mache und dann ein paar Tage oder ein paar Stunden später dann wieder weitermache, sondern das sollte dann schon auch in einem Zuge dann verarbeitet werden, im Fassadenbereich so ähnlich. Das heißt, wenn ich da mehrere Gerüstlagen habe, wäre es dann natürlich auch sinnvoll, dass ich mehrere Personen dann einsetze, die nass ineinander arbeiten, um hier keine Ansätze zu generieren.
Mhm. Gibt es spezielle Lehrgänge, vielleicht auch von Ihnen oder bei Partnerunternehmen, dass man das lernen kann, wenn man es nicht kann? Oder ist es dann doch so, dass man es als normaler Handwerker hinkriegen kann?
Also wir machen grundsätzlich tatsächlich jedes Jahr Seminare und Fortbildungen zu Verarbeitungstechniken, zu Produkten, aber auch, was ganz wichtig ist, mittlerweile auch zu Untergrundprüfungen. Mhm. Das ist, denke ich, auch Grundvoraussetzung, speziell, weil wir ja auch sehr fassadenlastig sind mit unseren Produkten, dass der Handwerker dann auch einen Untergrund bestimmen kann, wann kann ich überhaupt mit einer Silikatfarbe draufgehen. Das ist ganz wichtig. Und da wird auch nächstes Jahr wieder eine Seminarreihe für uns stattfinden, wo wir so ein bisschen reingehen in den Bereich Silikat, wo wir dann aber auch reingehen in den Bereich Leinölfarben und dann entsprechend die Untergründe zu bestimmen, das ist Teil dieses Seminars und Teil dieser Fortbildung.
Und wie stark sind die nachgefragt so in letzter Zeit? Oder wird es mehr in letzter Zeit, merken Sie das?
Ja, das wird schon mehr. Also es sind auch teilweise Architekten, die sich da dafür interessieren. So geht es auch um Ausschreibungen und so weiter. Ansonsten viele Handwerksbetriebe. Und also die Nachfrage steigt da auf jeden Fall. Natürlich auch durch die positiven Eigenschaften der Silikatfarben, über die wir schon gesprochen haben.
Es ist ja der Maler immer so auch ein bisschen unter Kostendruck. Also sowohl er selber will ja Sachen so anbieten, dass es für den Kunden gut ist. Der Kunde spart gern an der Farbe. Wie kann man denn dem Kunden das schmackhaft machen, dass er sagt, er nimmt vielleicht ein bisschen höherpreisiges Produkt und hat dann dafür auch mehr was davon, länger was davon. Kann man da, gibt es da irgendwelche Tipps in der Beratung jetzt an der Maler vielleicht?
Ja, also prinzipiell ist es so, dass die Preisgestaltung mittlerweile, also wenn wir jetzt mal vielleicht den Fassadenbereich nehmen, liegen unsere Silikatfarben ungefähr auf dem Preisniveau von den sehr guten Silikonharzfarben. Das heißt, eigentlich hat der Maler mittlerweile tatsächlich die Qual der Wahl, zu sagen, ich kann entweder Silikatfarbe nehmen oder qualitativ hochwertige Silikonharzfarbe. Bei unseren Silikatfarben ist es tatsächlich so, dass er halt die Vorteile hat, dass er eine entsprechende Schimmelresistenz dann hat, weil wir kein stehendes Wasser dann haben wie bei einer Silikonharzfarbe, sondern das mikroporöse Anstrich, der Feuchtigkeit aufnehmen kann, wieder abgeben kann. Und natürlich, was ich vorher schon angesprochen habe, die UV-Beständigkeit von den Produkten durch die Zusammensetzung mit Wasserglas und den mineralischen Pigmenten oder Oxidpigmenten, die wir da einsetzen.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass Ihr Hauptmarkt eigentlich die Schweiz ist. Warum ist das in der Schweiz mehr nachgefragt als jetzt hier?
Das hat einfach damit zu tun, dass die Schweiz ja eigentlich sehr viel Denkmalschutz hat. Das hängt halt auch damit zusammen, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg eigentlich mehr oder weniger gar nicht zerstört wurde, sondern dass es da noch viele historische Baudenkmäler gibt, die gestrichen werden muss. Und deswegen sind da Silikatfarben natürlich entsprechend, oder denkmalgerechte Farben, da geht es nicht nur um Silikat, da sind Kalkfarben dabei, da sind Leinölfarben mit dabei. Da achten die Schweizer tatsächlich noch drauf, dass es dann mit den historischen Farbmaterialien dann auch wieder bearbeitet oder renoviert wird.
Diese Kalkfarben und Leinölfarben bieten Sie auch an? Wie ist da derzeit die Nachfrage? Ist das wirklich, kommt es nur im Denkmalschutz zum Einsatz oder vielleicht auch bei Neubauten oder wenn jetzt irgendwas saniert werden muss? Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen?
Also bei Kalkfarben und Leinölfarben ist es tatsächlich so, dass wir da auch so ein bisschen einen Trend verzeichnen. Die Kalkfarben, die waren schon immer ein Riesenthema, durch ihre produkteigene Alkalität und die Feuchtigkeitsaufnahme und natürlich auch im Innenbereich ihre Optik. Also wenn man hier Tuchmatte, Oberflächen, Kalkputze mit entsprechenden Kalktünchen und Kalkfarben dann im Innenbereich hat, dann hat es eine gewisse Ästhetik dann auch. Und wird auch oft im modernen Wohnbau eingesetzt, um dann halt einen entsprechenden Feuchtigkeitsaustausch zu haben. Bei den Leinölfarben ist es so, dass wir im Moment gerade eine riesen Renaissance erleben, sowohl im Fachwerkbereich, Renovation im Fachwerkbereich, wo die Leute dann tatsächlich sehen, dass sie von den bisherigen kunststoffhaltigen Anstrichen auf Holz wieder zurückgehen müssen auf Leinöl, weil das die Hölzer einfach nicht zerstört, weil man eine gewisse Diffusionsfähigkeit dann hat und einen Feuchtigkeitsaustausch hat und auch eine Langlebigkeit hat. Das kommt wieder zurück, auch im Fensterbereich. Also aktuelles Beispiel ist bei uns die Renovation von Baudenkmalfenstern, die absolut wieder zurückdrehen auf historische Anstriche. Das sind unsere Top-Referenzen im Moment, gerade Schloss Versailles in Paris, das komplett mit unseren Leinölfarben gemacht werden, aber mittlerweile auch Silikat.
Von wie vielen Fenstern sprechen wir da?
Oh, das sind über 2000 Fenster. Da haben wir auch mal einen schönen Bericht gehabt bei Ihnen in der Zeitschrift. Und durch solche Aufträge haben wir jetzt aktuell die Bearbeitung der Renovation vom Naturkundemuseum in Berlin. Da werden auch die Fenster ausgebaut, neu gebaut und dann natürlich alles wieder traditionell mit einem Leinölanstrich.
Also das läuft überwiegend dann so im Denkmalschutzbereich im tatsächlich? Im
Denkmalschutzbereich, genau.
Okay. Die entscheidende.
Okay. Genau.
Okay. Jetzt haben Sie aber auch moderne Systeme für WDVS. Können Sie da was erzählen, wie Sie die Rezepturen und die Verarbeitungsempfehlungen unterscheiden? Worauf müssen da Maler besonders achten, wenn sie auf WDVS arbeiten beispielsweise?
Also da ist es halt wichtig, dass man jetzt das sich anschaut, ob man auf WDVS dann sagt, man macht Grundbehandlung schon mal mit Silikat. Also man verzichtet praktisch dann auf die empfohlenen Anstriche, die dann so ein WDVS-Komplettsystem anbietet und sagt, okay, den Endanstrich mache ich dann mit Silikat, mache ich dann selber. Ansonsten ist es sehr selten der Fall, weil dann die Handwerker doch lieber sagen, okay, ich möchte die Gewährleistung eines WDVS-Systems haben komplett. Mhm. Und dazu muss ich natürlich im System bleiben. Das heißt, also Anbieter von WDVS-Systemen mit Endanstrich und so weiter. Aber das stört uns alles nicht, weil wir sind dann nach 3 bis 5 Jahren sowieso wieder in der Renovationsschiene dann Gewehr bei Fuß, weil man wirklich, also Sie können das ja auch beobachten, wenn Sie durch Neubausiedlungen fahren, da ist jedes zweite, dritte Haus hat da Schimmelbefall, ja, ja. Und das liegt klar auf der Hand und da bieten wir Renovationssysteme an, indem man sagt, okay, man macht hier eine Reinigung zuerst, wäscht den Schimmel ab, baut dann eine silikatische Grundbeschichtung auf, am besten mit einem quarzgefüllten Grundanstrich. Und dann anschließend mit der Silikatfarbe drüber. Das hat einen riesen Vorteil, dass ich einfach keine stehende Feuchtigkeit mehr habe auf dem dünnen Putz, mhm. sondern dass die Feuchtigkeit durch den mikroporösen Anstrich ein bisschen eindringen kann mhm. und wieder austrocknen kann. Und somit habe ich eine Gewährleistung gegen den Schimmel und auch eine dauerhafte Wirkung gegen den Schimmel. Mhm. Und natürlich auch durch den silikatischen Anstrich eine gewisse Alkalität, die durch Feuchtigkeit auch immer wieder leicht reaktiviert mhm. wird.
Kommen wir nochmal zurück zu den Silikatfarben. Können Sie da was sagen, zu welche Rolle die Farbtonstabilität und die Pigmentauswahl spielt?
Ja, eine sehr große Rolle. Wir setzen hauptsächlich Oxid- und mineralische Pigmente ein. Die haben natürlich die beste Lichtbrechung und die beste Stabilität dann auch im Außenbereich gegen UV-Licht. Und da ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, was die Farbauswahl angeht. Also knackige Rottöne, so Feuerwehrrot oder tiefe Orangetöne oder so, sind natürlich im mineralischen Bereich nicht möglich. Aber wir können auch mit unserem Oxidrot zum Beispiel sehr leuchtende Anstriche im Rotbereich dann anbieten, die dann auch dauerhaft wirken. Wir haben da ein super Beispiel. Vor 3 bis 4 Jahren hatten wir die Chance in Trinidad Tobago, das Rote Haus, das mhm. kann man sich mal googeln. Mhm. Also der Red House Trinidad Tobago ist so das Gouverneurshaus bzw. das alte Rathaus in Trinidad Tobago und die hatten immer wieder Probleme, weil es sollte eigentlich das Rote Haus sein, wurde immer wieder mit konventionellen Farbanstrichen beschichtet und durch die Sonneneinstrahlung in Südamerika hat man dann natürlich eine schnelle Ausbleichung bekommen und dann war das immer das Rosa Haus. Und seitdem wir das renoviert haben mit unserem Silikatsystemen, also mit den Volltonfarben, das war eine Mischung zwischen Wein und Oxidrot, haben wir jetzt seit 3 bis 5 Jahren wirklich einen stabilen Farbton, auch bei dieser UV-Einstrahlung. Mhm. Das ist so für uns immer so das Paradebeispiel mhm. für UV-Stabilität, wo man sagen kann, schaut euch das an. Wir bekommen da auch immer jährlich regelmäßig Bilder. Und die Regierung von Trinidad Tobago ist so begeistert gewesen, dass wir jetzt dann zusätzlich noch die Stadtbibliothek auch noch bekommen haben.
Super, okay. Fahren Sie dann auch, sind Sie vor Ort dann?
Ja, nein, leider nicht. Also ich würde es gerne mal machen, aber das sind dann tatsächlich so Reisen, wo dann nur nötig wären, wenn die Handwerker dann nicht zurechtkommen würden mhm. und so weiter. Ansonsten arbeiten wir da sehr intensiv mit unserem amerikanischen Importeur zusammen, mhm. der sich dann auch um die technische Einweisung dieser okay. Arbeiter kümmert. Da sind wir Gott sei Dank raus.
Also es gibt Schulungen vor Ort dann?
Gibt dann Schulungen ja. vor Ort, genau. Okay. Wir haben zusammen mit dem amerikanischen Importeur eine Niederlassung in Amerika, also Big Mineral Paints USA heißt mhm. die, und arbeiten dort zusammen den amerikanischen, kanadischen und südamerikanischen Markt.
Okay. Da haben Sie dann auch keine Probleme derzeit mit Zöllen, oder?
Ja, doch, aber richtige Probleme, ja. Also es war tatsächlich so, dass wir jetzt von 2,5% auf 15% hochgegangen sind. Mhm. Und das hat uns natürlich jetzt zum einen ein bisschen Marge gekostet. Wir haben das aber gemeinschaft und partnerschaftlich gelöst. Wir haben gesagt, wir machen eine leichte Preiserhöhung, dann geht Bacon ein Stückchen zurück und der Importeur ein Stückchen zurück und dann sind wir wieder ungefähr da, wo wir sind. Mhm. Aber das ist allgemein so ein bisschen die Problematik im Moment gerade, was die Weltwirtschaft angeht, dass man sich da absolut nicht drauf einstellen kann. Aber das wird mir jetzt zu politisch.
Ja, na klar. Nur eine kurze Rückfrage.
Genau, da bleiben wir jetzt lieber außen
vor. Ja, alles klar. Genau. Die andere Frage haben wir jetzt zum Raumklima, haben wir, glaube ich, weitgehend beantwortet. Mhm. Würde mich interessieren, was es an technische Weiterentwicklungen bei Ihnen im Haus gerade gibt. An was arbeitet Sie? Was kann man aus Ihrer Sicht besser machen noch in dem Bereich?
Also wir arbeiten tatsächlich jetzt im Moment gerade sehr eng mit verschiedenen Entfeuchtungsputzherstellern zusammen. weil mir immer wieder natürlich, egal bei welchen Gebäuden, viel natürlich bei Denkmalschutzgebäuden, aber auch bei modernen Gebäuden, dann mit der aufsteigenden Feuchtigkeit immer wieder im Sockelbereich Feuchtigkeitsschäden haben oder Innenfeuchtigkeitsschäden haben. Und da gibt es jetzt mittlerweile ganz tolle Entfeuchtungsputze, die dann solche feuchte Schäden dann regulieren können und auch renovieren können. Und die suchen natürlich händeringend auch passende Farbsysteme dann auf die Entfeuchtungsputze, mhm, die dann zusätzlich auch noch eine Kapillarwirkung haben, mhm, und diesen Putz dann unterstützen. Und mhm, da sind wir im Moment gerade dran mit mhm, verschiedenen Rohstoffen und mit verschiedenen, okay, Partnern da Farbsysteme für so Entfeuchtungsputze.
Gibt es da schon ein Datum ungefähr, wann das auf den Markt kommen könnte?
Also für den Innenbereich wollen wir tatsächlich schon im Frühjahr 2026 starten, mhm, und im Fassadenbereich, da müssen Sie so eine Neuentwicklung immer mit 2 bis 3 Jahren berechnen, weil hier kommt natürlich die Außenbewitterung, die Live-Außenbewitterung dazu. Also wir, mhm, können natürlich so Schnellbewitterung kann man testen, auch mit, mhm, Befeuchtung und so weiter, aber die reellen Ergebnisse, die erzielen Sie eigentlich nur hier bei uns auf dem Bewitterungsstand. Mhm. Beziehungsweise haben wir 2 Bewitterungsstände, eine hier auf der Schwäbischen Alb, 800 Meter Höhe, und der andere dann in der Schweiz, in Bern, Stadt, mhm, auch auf dem Dach irgendwo. Okay. Da hat man natürlich entsprechende, andere Einflüsse, mhm, dann mit Feinstaub und so weiter.
Also wie funktioniert es? Wie stelle ich mir so einen Bewitterungsstand vor?
Der Bewitterungsstand, der wird immer ausgerichtet 45 Grad Südseite, heißt eigentlich Vollbewitterung dann auf 45 Grad, läuft das Wasser dann ab. Normalerweise hat man Fassade natürlich immer dann Horizontalfläche, und wenn man dann die Ergebnisse so 2-3 Jahre auf dem Bewitterungsstand hat, dann kann man immer so einen Faktor von 2,5 draufrechnen im regulären Fall dann auf Horizontalfläche. Und da kann man dann schon ein bisschen was, mhm, sehen, wie so ein System dann funktioniert.
Okay, also sind dann verschiedene Stadien auch abgebildet?
Sind auch verschiedene Farbtöne abgebildet, mhm, und wir können uns das gerne nachher live auch, mhm, nochmal anschauen.
Können wir genau fotografieren mal, genau. Ich glaube, das Internationalisierung und Partnerprojekte, da haben Sie ja vorher gesagt, Versailles, Trinidad Tobago.
Ja, wir sind relativ stark in Europa unterwegs, aber natürlich auch weltweit, mhm, haben wir da Projekte am Laufen. Das heißt, Asien kam die letzten Jahre sehr stark. Mhm. Das hat einfach auch mit der Bauindustrie in Asien zu tun, dass die mit den Hochhäusern immer wieder die Probleme haben, was wir natürlich auch haben mit, mhm, Schimmelbefall. Und die Geldgeber bzw. die Investoren, die solche große Projekte dann bauen, die wollen natürlich dauerhafte oder längerfristige Lösungen haben, dass die hier nicht alle 5 Jahre, mhm, das Gerüst anstellen müssen, das Bambusgerüst, das dann irgendwann mal vielleicht im Feuer auf sich, ja, auflöst, wie wir jetzt wie gesehen haben, ja, genau, sondern dass das halt einfach, ja, längere Intervalle dann, mhm, anbietet. Und daher sind die Nachfragen natürlich aus dem Ausland und auch aus Asien da. Mhm. Aber auch hier sind wir ganz kritisch, schauen wir uns das an, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie der Weltmarkt sich die nächsten Jahre entwickelt. Und von daher wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr hier investieren in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Mhm. Das ist für uns so die Dachregion, ist für uns sehr wichtig, auch was die Weiterentwicklung angeht. Und da hat Begner so viel Potenzial, mhm, durch die vergangenen Jahre, wo einfach nicht richtig investiert worden ist in Marktbearbeitung. Haben wir eigentlich seit der Übernahme natürlich schon auch viel, viel geschaffen, mhm, aber es ist noch viel mehr Potenzial.
Der Standort Leichingen bleibt aber, oder könnte man sich dann auch woanders hin vergrößern?
Nee, also wir wollen natürlich sicherlich hier bleiben, also die Firma hier, beziehungsweise die Gebäude hier, die gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren, mhm, die wurden hier aufgebaut und auch erweitert entsprechend, und wir wollen natürlich hier auf der Schwäbischen Alb bleiben. Auch aus dem Grund, weil wir natürlich einen Großteil aller Mitarbeiter dann hier haben, und die wollen wir nicht unbedingt irgendwo umsiedeln, mhm, oder neue Mitarbeiter suchen, die man dann mühevoll einlernen, mhm, muss in solche, mhm, Produktionsprozesse.
Das heißt, das Einlernen ist eine schwierigere Sache?
Ja, es ist tatsächlich, Sie können sich das irgendwie vorstellen, so ein bisschen wie in der Küche, Sie haben ein Rezept und nach dem kochen Sie. Und dann haben sie die entsprechenden Maschinen dazu, mhm, und da braucht man dann schon auch ein bisschen Know-how und ein bisschen Gefühl dafür, dass man dann auch Farben herstellen kann.
Mhm. Okay. Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück, wollen nochmal mit Asien, wo Sie erzählt haben, und Amerika. Muss man da laienhaft gefragt auch auf die klimatische Gegebenheiten irgendwie Acht geben? Sind es veränderte Rezepturen dann?
Ja, natürlich, also ganz klar. Wir haben zum Beispiel tropische Regionen in Asien, die, mhm, wir auch mit Farben beliefern. Und da muss man tatsächlich darauf achten, dass man die Farben dann so einstellt, dass sie auch zum schnellen Regen dann entsprechend abkönnen. Also es gibt da tatsächlich ein spezielles Farbsystem, das wir dann in den tropischen Regionen einsetzen, das so gewisse einen gewissen Frühberegnungsschutz dann drin hat. Mhm. Weil Silikatfarben ist natürlich so, der Verkieselungsprozess im Fassadenbereich speziell, der dauert dann halt schon ein paar Stunden beziehungsweise auch ein paar Tage. Und wenn man dann frisch am Streichen ist und dann kommt so ein Regenschauer, dann habe ich natürlich die typischen Abläufer. Mhm. Und Silikatsystem, haben wir vorher gehört, ist wasseraufnahmefähig. Mhm. Das heißt, das Wasser kann dann auch bei so einem Schlagregen aufgenommen werden und sich dann entsprechend mit Abläufern markieren. Mhm. Und um das dann ein bisschen zu reduzieren oder dann auch abzuwenden, haben wir da ein spezielles Fassadensystem dann im Einsatz.
Okay, super. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Schluss jetzt hin. Welche drei praxisorientierten Empfehlungen würden Sie Malerbetrieben geben, die auf ökologische Beschichtungslösungen setzen wollen? Also von Angebotskalkulation über die Ausbildung der Mitarbeiter bis zur Kommunikation mit den Auftraggebern.
Ja, also das schlagende Argument natürlich ist bei uns immer noch die Rohstoffauswahl. Also dass wir hier wirklich einen Rohstoffkreislauf haben. Das heißt, wir entnehmen eigentlich Mineralien aus der Natur und geben sie durch die Abwitterung der Fassade, so eine Silikatfassade, eine mineralische Fassade oder auch eine Kalkfassade, die wäscht sich aus, mhm. die kreidet ab und gibt dann entsprechend wieder mineralische Stoffe in den Untergrund ab. Und da wollen wir natürlich auch dazu beitragen, dass man hier nur Stoffe in den Untergrund abgibt, die die Natur eigentlich aus der Natur schon kennt. Das ist eine Geschichte, ein schlagendes Argument dafür, dass man so wirklich ökologische Kreisläufe dann nutzt. Und der zweite, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist natürlich der aktive Schimmelschutz im Außenbereich, den wir haben ohne, sage ich mal, Einsatz von irgendwelchen chemischen Fungiziden. Das reicht eigentlich die pH-11-Wert, also der alkalische Wert, den wir bei den Silikatfarben anbieten. Und ganz klar natürlich auch leuchtende Farben, mhm. dauerhaft leuchtende mhm. Farben. Also da bleicht nichts aus, da muss man dann nicht so schnell nacharbeiten. Das heißt, das schlagende Argument für einen Maler im Fassadenbereich Silikatfarben einzusetzen, wäre natürlich so den Überarbeitungszyklus. Dann kann ich natürlich entsprechend meinem Kunden verkaufen, sagen, du musst nicht alle 5 Jahre Gerüst aufstellen oder alle 10 Jahre ein Gerüst aufstellen, sondern hier haben wir wirklich längere Intervalle. Mhm. Ist natürlich immer so eine zweischneidende Geschichte. Ich habe das zum Beispiel aus Paris, habe ich einen Kunde, die arbeiten zum Beispiel nur mit Silikatlasur, die natürlich nicht so langlebig ist, die dann halt alle 5 Jahre dann wieder ein bisschen erneuert werden muss. Mhm. Aber das ist auch der Grund, weil die Maler sagen, ja, wir brauchen ja wieder Arbeit.
Wir müssen ja wieder
in die Fassade. Ja, ja. Da muss man dann halt die Märkte sich ganz genau anschauen, okay. und auch die Bedürfnisse vom Kunde beziehungsweise auch mhm. Die Wünsche vom Maler.
Sehen Sie denn noch Marktpotenziale weiterhin?
Ja, also wir sehen tatsächlich noch viel Marktpotenzial in Deutschland auf mhm. jeden Fall, ganz klar. Und in der Dachregion, in Österreich und mhm. so weiter. Und dann haben wir natürlich den ganzen Ostmarkt noch gar nicht erschlossen. Mhm. Also Polen, Tschechien und so weiter. Und wenn Sie sich die historischen Städte wie Warschau oder Prag anschauen, da wäre für uns auch noch viel dabei, zu tun. Ja. Ja. Was wir jetzt neu erschlossen haben, ist so ein bisschen Italien. Mhm. Das kommt jetzt dazu. Da war unser Wettbewerber so ein bisschen allein auf weiter Flur. Und wir haben jetzt die Möglichkeit genutzt, da auch noch ein bisschen Wettbewerb zu schaffen. Und das wird für uns natürlich ein großes Projekt für nächstes Jahr werden, wo wir dann auch mit der Teilnahme im Januar am Klimahaus in Bozen dann mhm. starten werden.
Okay. Dann, Herr Aschol, vielen Dank für die Einblicke und Ausblicke. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank.
Und ja, das war der Malerblatt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ciao.